Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell.
Es ist kalt draußen, lieber Andi, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Es ist kalt, was aber nicht verwundert, denn es ist auch Winter. Ich begrüße alle recht herzlich im neuen Jahr zu unserer zweiten Folge Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Jans. So, hallo lieber aus. Sven, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich begrüße euch recht herzlich mit dem entsprechenden Schwung. Ich glaube, wir sind ganz gut ins neue Jahr gestartet, hatten eine spannende Folge mit Jörg Ehrlich von Dir Mir Erlebnisreisen. War spannend, hat Spaß gemacht und ja, wir haben gutes Feedback bekommen von vielen Hörern.
Ja, war ein lockeres Gespräch, also hat wirklich Spaß gemacht. Ich weiß, dass wir eigentlich relativ spät das Gespräch aufgenommen haben. Ist eigentlich gekommen, mach mal kurz, aber es war einfach lustig, spannend, entspannt, hat Spaß gemacht, war interessant. Also die Zuschauerzahlen sagen dasselbe, die Zuschauerkommentare sagen dasselbe. Also gerne weiter so im neuen Jahr.
Jawohl, jawohl. Ja. Mit Schmackes ins Jahr 22 gestartet. Ja, kann man so genau sagen.
Und die Bundesregierung hat es auch mal geschafft, im Jahr 2022 jemand Neues für den Tourismus zu beauftragen. Andi, wie sieht's denn da aus?
Ja, da muss ich dich ja gleich korrigieren. Sie ist ja nicht Tourismusbeauftragte, sondern sie ist Tourismuskoordinatorin. Claudia Müller, Mitglied des Bundestags für die Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, ihr Wahlkreis ist in Stralsund. Vielleicht liege ich falsch.
Ich weiß nur Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung.
Okay, bleiben wir bei Mecklenburg-Vorpommern. Da sind wir auf jeden Fall safe. Claudia Müller wurde benannt von Robert Habeck. Traditionell lag ja das Amt des Tourismusbeauftragten innerhalb des Bundeswirtschaftsministeriums. Das war bislang Thomas Bareis.
Ich hatte den Namen schon vergessen.
Du bist nicht der Einzige.
Glaube ich
nicht
auch.
Der Einzige. Ich glaube, Thomas Bareis hat mehr Aufsehen mit der Aserbaidschan-Affäre erregt, als mit irgendwas, was mit Tourismus zu tun hatte im letzten Jahr. Also von daher, die Ära ist auf jeden Fall zu Ende. Legen wir eine Decke des Schweigens drüber und freuen uns, dass jetzt zumindest jemand benannt worden ist, der sich mit dem Thema Tourismus und maritimer Wirtschaft befassen soll. Das ist, wie gesagt, Claudia Müller aus Mecklenburg-Vorpommern. Schau mal, was draus wird. Ja.
Aber du hattest gerade gesagt, also sie ist nicht mehr Beauftragte, sondern sie ist nicht Gesandte, sondern, wie hast du es?
Koordinatorin.
Ist das nicht ein Abstieg? Also ist das nicht so, zeigt das nicht so, sorry, vielleicht ist das nicht ganz so wichtig.
Nein, ich würde mal so sagen, der oder die Beauftragte vorher hatte ja so den Rang eines Staatssekretärs. Und Staatssekretäre wie Minister haben ja einen bestimmten Status. Die kriegen Dienstwagen, die kriegen Assistenten, Sekretäre, haben ihre eigenen Räumlichkeiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach vom Status her als Koordinatorin vielleicht ein bisschen was anderes als ein Staatssekretär oder eine Staatssekretärin. Aber wer weiß. Wir werden sehen, was sich da tut.
Der Dienstwagen will erarbeitet werden.
Ganz genau, ganz genau. Auch wenn die, wie ich höre, mittlerweile alle klimaneutral sind oder zumindest die meisten. Wobei, Wolfgang Kubicki hat bei uns im Podcast gesagt, dass er extra einen Antrag gestellt hat, dass er einen Verbrennungsmotor bekommt als Dienstwagen. Da war er irgendwie stolz drauf.
Ja gut, lassen wir es.
Warte, vielleicht nur noch als Fußnote. Die Geräusche, die wir aus Richtung Claudia Müller hören, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern, sind, dass die Themen Tourismus klimafreundlichkeit und ich glaube, das andere Wort, was sie benutzt hat, ich weiß gar nicht mehr, wo sie das gesagt hat. Risiko.
Ja, genau, resistenter, ja, genau.
Risikoresistenter. Also von daher, das sind so die Geräusche, die man hört. Wir werden sehen, was das konkret bedeutet. Es gibt ja Leute, die mutmaßen, dass für die Grünen das Thema Tourismus nicht so wichtig ist. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, die stellen sich einfach einen Tourismus anders vor. Ja, ich bin gespannt, was das bedeutet, ganz konkret.
Zumindest noch, ich weiß nicht, ob es heute war, ich habe es auf jeden Fall heute zum ersten Mal gesehen, ein schöner Artikel in der FAZ von Freddy Langer über den Tourismus in Deutschland und über die Wichtigkeit des Tourismus in Deutschland vor der Pandemie, dass eigentlich jeder 10. Arbeitsplatz abhängig war vom Tourismus.
Lieber Sven,
und ja,
schon seit Tagen auf unserer Hin und Weg Facebook-Seite habe ich den weitergepostet.
Ups.
Aber danke für den Hinweis.
Ich habe ihn heute weitergepostet.
Macht bitte fast gar nichts. Alles gut, alles gut. Aber ihr seid ja auch Trendsetter, Sven, ne? Ihr habt eine Studie rausgegeben, eine Trendstudie. Ihr habt Journalisten und Influencer befragt, ne, habe ich gesehen. Und eine Pressemitteilung dazu gemacht.
Ja, genau. Also was Trendsetter. Uns interessiert einfach, was die Leute draußen irgendwie denken, was sie fühlen, was sie befürchten, wie sie in dieses Jahr 2022 reingehen. Und deswegen haben wir auch gar nicht so viel über 21 gefragt, sondern wirklich so ein bisschen mal in die Zukunft geschaut. Und das hat uns halt interessiert. Und ja, da kamen halt schon interessante Sachen raus, meiner Meinung nach. Dass tatsächlich viele, viele Leute positiv ins neue Jahr gehen, in 2022 gehen. Aber man hört dann auch, wenn man so ein bisschen tiefer bohrt und tiefer fragt, viele Menschen haben Angst, dass sie den Umsatz nicht erreichen, den sie brauchen zum Überleben. Also das war der großen Sachen. Dass generell die Kooperationen nachlassen, also wir haben Journalisten und wir haben Influencer gefragt, dass halt Kooperationen nachlassen, dass die nicht mehr so gut bezahlt werden. Das waren schon so die großen Ängste, oder die großen Herausforderungen, die für 2022 gesehen werden. Also relativ interessante Ergebnisse meiner Meinung nach. Bisschen auch was anderes, was die anderen Studien so abgefragt haben. Deswegen dachten wir uns, ja, ist auch eine Pressemitteilung wert. Wir haben natürlich auch zur ETB gefragt, wie wird die ETB gesehen? Ja, es war relativ unentschlossen, ne? 30%, 30%, 30%. 30% sagen ja, wir gehen hin, 30% sagen nein, wir gehen nicht hin, 30% sind unentschlossen. Auch die Zukunft von so großen Reisemessen war auch relativ ähnlich, ungefähr auch bei 30%, 30%, 30%. Ich fand es spannende Ergebnisse und hoffen wir, dass es schön abgedruckt wird.
Ja, schauen wir mal. Stapel aber nicht so tief. Ja? Ich finde schon, dass ihr ein bisschen Trendsetter seid.
Ja, ja, gut, gut. Aber passend auch dazu habe ich dann heute gelesen, eine IFO-Umfrage. Und da kam tatsächlich raus, dass die Existenzangst im Tourismus, in der Tourismusindustrie immer noch am größten ist. Also das passt ja ungefähr auch zu unseren Ergebnissen, die wir in unserer Trendstudie herausgefunden haben. Also das unterstreicht das nochmal.
Kurze Frage dazu. Wurde mit anderen Branchen verglichen oder wurde generell einfach die Tourismusbranche da?
Bei der
da
IFO-Studie?
Genau.
Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe nur den Artikel zum Tourismus gelesen.
Ja, wäre natürlich spannend zu wissen, wie es da um die Eventbranche, die Gastronomie, die Hotellerie geht. Also vielleicht auch die Unterbranchen, aber ja, nicht überraschend, ne? Nicht überraschend.
Vielleicht wurde es auch zusammengefasst, dass Restaurants ja auch im größten, weitesten Sinne irgendwie mit Tourismus zu tun haben. Eventbranche auch unter Tourismus viel, könnte ich mir da halt auch vorstellen. Ich schaue es nochmal nach und das können wir gerne auf Instagram, wo wir ja immer up to date sind,
fast immer
posten.
Bist du denn optimistisch, lieber Sven?
Also ich tatsächlich, wir haben jetzt Mitte Januar, wir erwarten gerade das Schlimmste. Es wird wahrscheinlich die schlimmsten Inzidenzen geben, die wir seit Pandemiebeginn haben. Das erwarte ich in den kommenden Wochen. Das ist wirklich, wie auch in unseren Nachbarstaaten, das können wir gucken, UK, Frankreich, Spanien, wo die Zahlen ja wirklich explodieren. Ich glaube, da sind wir vielleicht so eine Woche später, vielleicht auch zwei Wochen später, aber das wird auf uns zukommen. Was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass tatsächlich krasse Panik, wie noch vor den anderen Wellen, die uns so erwartet haben, finde ich jetzt irgendwie nicht so. Also weder bei der Politik noch irgendwie in der Branche. Wir wissen, dass die nächsten 4 Wochen vielleicht die schlimmsten werden, die wir je hatten, von den Inzidenzen, aber dass auch, ne, Omikron, sagt man ja, ist nicht ganz so hart wie die Delta-Variante, dass die Hoffnung bleibt, dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und ich wage jetzt mal die These, die gewagte These.
Hau mal einen raus hier.
In 6 Wochen haben wir das Schlimmste hinter uns.
Das Schlimmste der Pandemie?
Das Schlimmste der Pandemie. Unser Podcast geht natürlich weiter, was da noch kommt. Weiß niemand, vielleicht kommt da noch Schlimmeres.
Ich gerate ja schon ins Schwitzen. Also Sven sagt, habe ich das Schlimmste hinter mir und das ist der Podcast.
Nein, aber das Schlimmste der Pandemie in 6 Wochen hinter uns liegt und wir dann eigentlich entspannter auf jeden Fall ins Jahr 2022 gehen können und vielleicht auch wieder tatsächlich sowas wie Normalität. Ja, Normalität in den Alltag einzieht. Wäre jetzt mal interessant, was ich Januar 2021 gesagt habe, ob ich das auch gesagt habe, dass im März alles wieder besser wird. Aber ja, schauen wir mal.
Ich erinnere mich Ich erinnere mich an unseren Jahresrückblick 2020, den wir auch mit Christoph Albrecht, unserem alten Freund Christoph von SKR Reisen, der Geschäftsführer, haben wir jetzt zum zweiten Mal gemacht. Für die lieben Hörer, die das noch nicht gehört haben, den Jahresrückblick 20 und 21 mit Christoph Albrecht, Geschäftsführer von SKR Reisen. Und der hat im Dezember 2020, war für ihn das große Thema Hoffnung, das große Thema Impfung. Und wenn man das mal auf das Thema zuschneidet, Impfung schön und gut, aber am Ende des Tages haben wir ja gesehen, dass diese Impfung nicht all das ist, was sie versprochen hat. Und wir werden sehen, was das alles konkret bedeutet. Also ich bin da noch nicht ganz so optimistisch wie du. Ich glaube, wir haben uns in einer gewissen Logik da irgendwie verstrickt, bei der ich mir noch nicht sicher bin, ob wir da rauskommen. Mit dem ganzen Thema Impfen, Boostern, neue Variante und noch eine neue Variante und wieder Boostern nach vielleicht sogar 3 Monaten. Ich hoffe, dass wir da rauskommen, auch aus dieser Logik, dass wir dann irgendwann da irgendwie ausbrechen können und dass das ganze Thema irgendwann endemisch wird und nicht mehr pandemisch bleibt. Wir werden sehen. Ich nehme mir auf jeden Fall ein bisschen was von deinem Optimismus mit. Vielen Dank.
Ja, also wir müssen uns das vormachen, ne? Es wird wahrscheinlich noch eine neue Variante geben, es wird wahrscheinlich der Doppelbooster kommen oder keine Ahnung, der Superbooster, ich weiß nicht, wie man dann die 4. oder 5. Spritze nennen möchte, aber davon gehe ich aus und vielleicht wird es am Ende tatsächlich sowas wie eine Grippeimpfung, die einmal jährlich gemacht werden muss. Also ich bin mir sicher, der Virus wird uns noch ein paar Monate begleiten, aber ich glaube, er wird immer mehr seinen Schrecken verlieren und das ist so eine Tendenz, oder mit der Hoffnung gehe ich jetzt ins neue Jahr. Und deswegen bin ich mal jetzt hier der optimistische Zukunftshase.
Sehr schön. Ich bedanke mich dafür bei dir. Und wie gesagt, ich schneide mir da mal eine Scheibe von ab und wir nehmen das jetzt einfach mal so mit, weil man muss positiv bleiben. Positiv auch das Zeichen, was wir bekommen haben, nämlich was Afrika angeht.
Ja, wir haben es jetzt nicht nur bekommen. Afrika bekommt das positive Zeichen.
Nein, aber es ist auf jeden Fall positiv, das Thema Omikron, Afrika, dass zumindest das südliche Afrika, diese 6 Länder, die dort nachdem Omikron in Südafrika sequenziert wurde und auch dort entdeckt wurde. Wir wissen nicht, ob es dort herkommt. Ich glaube, das ist immer noch nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob wir das jemals rausfinden werden. Auf jeden Fall wurde das ganze südliche Afrika abgestraft. Auch Länder wie Namibia mit lächerlich geringen Inzidenzen von 10 oder so wurden hart abgestraft mit Reisebeschränkungen, Quarantäneregelungen, die ja tödlich sind für den Tourismus. Da haben wir uns reichlich drüber ausgelassen, aber wir haben uns halt gesagt, jetzt wo diese Länder nicht mehr Virus-Variantengebiete sind, sondern nur in Anführungsstrichen Hochrisikogebiet, wollen wir uns über dieses Thema nochmal mit jemandem unterhalten, der sich wirklich damit auskennt. Das war ja unsere Sichtweise auf die Dinge und deswegen reden wir heute mit jemandem, der sich wirklich auskennt.
Ja, wir haben schon sehr häufig darüber geredet, aber wir finden auch, dass es das wirklich wert ist. Ne? Also wir haben das ja tatsächlich auch immer mit begleitet, die Entwicklung im südlichen Afrika. Und ich weiß noch, wie ich geschockt war, als ich gehört habe, dass das zum Virusvariantengebiet gezählt wird, jetzt neuerdings das südliche Afrika. Und auch da hatten wir ja sofort drüber gesprochen, sollen wir eine Sondersendung drüber machen oder nicht. Und ja, wir hoffen, dass es euch nicht langweilen wird. Wir sind uns eigentlich sicher, dass es euch nicht langweilen wird. Und vor allem, wenn man mit solch einer Expertin wie heute reden kann, oder?
Ja, absolut. Denn ich denke, dass es dieses ganze Thema Omikron und südliches Afrika ist ja auch eine Lektion über die Themen, die so sinnbildlich sind für das ganze Thema Covid-19 und Tourismus und Pandemie. Weil, wie gesagt, die Menschen, die am Ende der Wertschöpfungskette stehen, die wirklich Hunger leiden, wenn die Touristen ausbleiben, die darf man nicht vergessen. Ich finde, das ganze Thema südliches Afrika ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir als Kinder der Pandemie, zumindest mit diesem Podcast, denke ich, auch ein bisschen einen Auftrag, das festzuhalten, das zu dokumentieren. Zumindest haben wir uns diesen Auftrag gemacht. Und deswegen reden wir heute mit Petra Gotter. Die ist die Marketingkoordinatorin und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft für das südliche und östliche Afrika. Wir freuen uns.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Und schon geht es los. Liebe Petra, schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr. Und auch dir bleibt unsere Schnellfragerunde nicht erspart. Wir steigen gleich ein. Die allererste Frage ist eine echte Afrika-Frage. Frage Nummer 1. Fufu okay. Oder Ugali? Und der Sven guckt auch ganz perplex.
Sagt mir nichts, klingt ein bisschen nach Uganda, aber ist es was zu essen?
Ja,
das hätte ich jetzt auch getippt. Das hört sich nach was zu essen an und deswegen war ich sehr interessiert. Hört sich nach was zu essen an.
Okay, dann sind wir alle gleich ahnungslose.
Achso, ich dachte, du bist es zumindest, Andi.
Also ich weiß, dass ich muss auch in aller Fairness dazu sagen, ihr seid ja südliches und Ostafrika-Experten und Fufu ist tatsächlich ein westafrikanisches Gericht.
Oh. Okay, damit haben wir gar nichts zu tun.
Also da bist du schon mal raus. Und, ja. Und Ugali, okay. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge lösen wir das auf. Und ich glaube, diese Frage ist eher ein Armutszeugnis, auf das wir meinen Namen schreiben und nicht deinen, liebe Petra. Also
wir machen ganz schnell weiter mit der zweiten Schnellfrage, bevor du dich hier wirklich, bevor alles schlimmer wird. Ja, ich entschuldige mich. Winter in Südafrika oder in Namibia?
Südafrika.
Echt? Wenn dir das mal keiner übel nimmt, dass du nicht Namibia gesagt hast. Fangfrage, snap.
Ja, irgendwann muss man Stellung beziehen. Wir zwingen dich auch dazu. Schieb die Schuld auf uns.
Mit Südafrika habe ich immer schon mehr zu tun gehabt. Also, bevor ich ASA war. Aber das erfahrt ihr ja später noch.
Genau. Die dritte Frage, die kommt aus unserem unendlichen Afrika-Wissensfundus, den wir aus König der Löwen kennen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, Petra verdreht gerade die Augen. Zu Recht. Die Frage lautet, Hakuna Matata oder Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps?
Hakuna Matata.
Was bedeutet das? Erklär das doch mal. Das gibt's ja tatsächlich. Ne? Das ist ja nichts, was sich Elton John für König der Löwen ausgedacht hat.
Nein, das ist doch eine Begrüßung. Hm.
Und das bedeutet?
Ja, so genau weiß ich es leider auch nicht. Den Film habe ich gesehen. Nein, im Musical war ich nicht. Den Film habe ich natürlich mehrfach gesehen.
Was bedeutet denn, Andi? Hast du das wenigstens
Hakuna Matata. Also aus dem Film, ich glaube, das bedeutet, dass man das Leben nicht so schwer nehmen soll. Aber genau weiß ich es auch nicht. Wisst ihr was? Ich lade euch alle mal, wenn ihr alle mal in Hamburg seid, lade ich euch alle mal. Und wenn es wieder geht, zum König der Löwen ein, hier ins Musical.
Läuft
und
es noch?
Es läuft nicht im Moment, aber ich glaube, es läuft bald wieder, glaube ich. Ja.
Okay.
Bald wieder. Cool. Dann lösen wir alle diese Fragen auf. Alle Afrika-Fragen, die wir haben.
Andi schafft es immer wieder in Podcasts, egal, wenn sie auch um südliche Afrika gehen, irgendwie Hamburg mit ins Spiel zu bringen und alle Leute nach Hamburg einzuladen. Unglaublich.
Yes.
Also ich mache mal wieder schnell weiter. Entschuldigung. Kap der guten Hoffnung oder Horn von Afrika?
Kap der guten Hoffnung.
Spannender.
Für mich, ja.
Wobei im Horn von Afrika ist, glaube ich, auch ganz spannend, aber anders spannend. Ne?
Ja, aber das ist mir schon zu spannend dann.
Das glaube ich auch. Und die nächste Frage, vielleicht auch für dich ein bisschen als Touristikerin. Und die Frage finde ich eigentlich wirklich ganz spannend, weil viele Leute diese Frage auch anders beantworten. 2021 oder 2020 nochmal leben und erleben? Ne?
Puh, das ist wirklich schwierig. Gut, 2020 am Anfang hat man gedacht, es ist in 6 Wochen vorbei, war es nicht. Dann kam eine große Ratlosigkeit. 2021 hat man dann gehofft, jetzt wird es ja auf jeden Fall besser, weil jetzt sind wir ja geimpft und so weiter. Ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, keins von beiden nochmal erleben wollen.
Kann ich gut nachvollziehen.
Nein.
Liebe Petra, du hast geschafft, die Schnellfragerunde, die mit den tollen Fragen hast du
mit null Punkten.
Glückwunsch dazu. Wir wollen natürlich
die Hälfte der Nullpunkte geht aber an mich. Ne?
Ja. Viele wissen das, Andi. Viele. Wir wollen natürlich mit dir über das südliche Afrika reden und darüber, dass jetzt vor kurzem halt nicht mehr zum Virus-Variantengebiet zählt, sondern nur noch Hochrisikogebiet ist. Aber da kommen wir später zu. Reden wir erstmal über die ASA. Wer ist ASA? Wie funktioniert die ASA? Erstmal ganz allgemein.
Also die ASA wurde ja schon gegründet 1988. Damals ging es darum, also das war damals das South African Tourism, das hieß SATUR damals, dann South African Airways und einige größere Reiseveranstalter, die das südliche Afrika angeboten haben, hatten das gegründet, durch die Apartheid wurde es zunehmend schwieriger, dass Südafrika an Veranstaltungen auch teilnehmen konnte, wie zum Beispiel Messe, ITB, da gab es ja dann praktisch Demonstrationen, es haben sich Leute irgendwo festgekettet und solche Geschichten. Und dann hat die Messe dann halt gesagt, nein, das wird ihnen auch alles zu aufwendig, also Südafrika sollte da nicht mehr teilnehmen. Dann gab es dann halt die Initiative, die ASA zu gründen, einfach um dann halt unter diesem Dach südliches Afrika, mehrere Länder zu kombinieren und dann auch die Südafrika zu integrieren. Also war dann von Anfang an Namibia dabei, Botswana, Simbabwe, so einige Länder. Und das basiert auf einer Mitgliedschaft. Das waren damals halt die Fremdenverkehrsbüros hauptsächlich. Und dann kamen dann die deutschen Reiseveranstalter dazu. Es wurden dann gleich Veranstaltungen gemacht, auch Roadshows und ähnliches. Das lief sehr gut. Dann haben viele andere Länder gefragt, ob sie auch mitmachen können. Also damals war das noch praktisch überall auch mit Fremdenverkehrsbüros, die dann praktisch eingetreten sind, Partner aus den Ländern, die eingetreten sind. Und so hat sich die ASA dann über die Jahre etabliert.
Wie viele Mitglieder habt ihr jetzt und wie viel seid ihr bei ASA im Team?
Ja, also im Team bin ich. Dann, ich bin die einzige Mitarbeiterin. Ansonsten ist es ein Vorstand. Das ist also die ASA e.V. ist ja ein Verein. Das basiert auf den Mitgliederbeiträgen. Für die Mitglieder treten wir in Aktion. Wir haben jetzt ungefähr 120 Mitglieder. Das schwankt immer so ein bisschen zwischen 110, 130. Davon sind ungefähr 25 deutsche Reiseveranstalter, größere und viele natürlich Spezialveranstalter, aber auch einige größere, die weltweit agieren, aber viele, viele Spezialveranstalter, so im mittleren Bereich und auch ganz kleine Ein-, Zwei-Personen-Geschichten, die also über die ASA dann halt wenigstens Messeteilnahmen oder ähnliches oder in Networking dann realisieren wollen.
Also im Endeffekt seid ihr eine Interessensvertretung, eine Arbeitsgemeinschaft, wo die Großen und die Kleinen sich zusammentun, um das Thema südliches und östliches Afrika in der Touristik zu vertreten. Und, und im Endeffekt haben die Kleineren wie die Größeren etwas davon, dass man seine Ressourcen dann da poolt. Ja?
Genau. Es sind beispielsweise einige, die auch von Anfang an, also schon die über die 30 Jahre auch Mitglieder sind. Und das ist ja mehr so, das ist schon so wie so eine Familie. Also ASA oder das überhaupt das südliche Afrika, das ist ja so, nicht so ein großer Bereich. Ja. Von daher sind es, die Leute kennen sich alle. Das ist auch auf Messen, obwohl es Konkurrenten sind, stehen sie nebeneinander an unserem Messestand. Also das funktioniert wie eine Familie.
Du hast gerade das südliche Afrika, also wir erwähnen gerade die ganze Zeit das südliche Afrika. Welche Länder sind das denn genau für euch, die ihr da so vertretet? Also was beinhaltet das südliche Afrika?
Ja, es sind praktisch alle also das ist Namibia, Südafrika, Botswana, Simbabwe, Malawi. Das Einzige, was wir da unten nicht haben, ist Mosambik. Das ist das einzige Land, wo eigentlich nichts läuft. Also die hatten mal eine Vertretung, da waren sie auch Mitglied bei der ASA, aber das ist dann irgendwann mal eingeschlafen. Ansonsten, und dann zieht sich's dann hoch ins östliche Afrika. Ja, also alles, wo Safari, Sambia natürlich auch, ganz wichtig. Ja. Und dann zieht sich's ins östliche Afrika. Im Grunde alles, was Safari bedeutet, ist unser Thema. Und Äthiopien, das liegt halt im Osten und ist auch sehr interessant. Also nicht wirklich Safari, aber hat so viel, dass es also auch sich lohnt. Mhm. Und somit sind die auch bei uns.
Wir sind ja, also Sven und ich, mit unserem kleinen Podcast, wir sind ja im November in Namibia gewesen. Wir kamen zurück und innerhalb von einer Woche wurde Omikron das große Thema. Und das war ja für euch auch ein sehr großes Thema. Wie war denn eure Reaktion auf Omikron und was war in dem Moment so bei euch los? Also was habt ihr gedacht, was passiert jetzt mit dieser Region, die ja riesig ist und die mit den Einschränkungen, die sofort getroffen wurden, also zum Beispiel, dass Airlines eingeschränkt wurden, dass diese Quarantäne begann, dass diese ganze Region, 6 Länder zum Virus-Variantengebiet erklärt wurde. Was war bei euch los? Wie habt ihr diese Nachrichten über die Beschränkungen, wie habt ihr das aufgenommen? Ne?
Das war ja praktisch absolut ein Déjà-vu, ja, weil auch, ich weiß nicht, ob, das ist in Deutschland nicht so bewusst gewesen bei den meisten Leuten, aber wir hatten ja auch praktisch das ganze Jahr 21 bis zum Sommer auch ein Virus-Variantengebiet. Also es war auch komplett das südliche Afrika seit Januar 21 Virusvariantengebiet, also auch alle 6 Länder und pauschal. Aufgrund dieser Beta-Variante, die ja kurzfristig in Südafrika mal aufgeflammt ist, die sich nie durchgesetzt hat, die nie irgendeine Rolle hier gespielt hat zumindest. Es gab da aber gar kein Bewusstsein. Es hat, also wir haben immer versucht irgendwie, aber es gab auch keine Presse. Also es ist da gar nichts passiert. Und irgendwann im Sommer, als die EM war, wurde dann ja England praktisch vom Virusvariantengebiet heruntergestuft, wieder als Hochrisikogebiet und auch Indien. Da waren wir natürlich mehr als geschockt, ja. Und dann haben wir halt wirklich versucht über Presse, also da haben wir alles mobilisiert, was wir irgendwie über Kontakte, was wir irgendwie kannten und haben dann wirklich erstmal überhaupt ein Bewusstsein dafür. Das hatte gar keiner auf dem Schirm, dass das südliche Afrika pauschal schon seit einem halben Jahr praktisch komplett abgeschnitten war. Es hat auch keinen interessiert so richtig. Ja, also der damalige Entwicklungsminister Müller, der hat da zwar immer mal positiv versucht irgendwie, aber da passierte halt auch nichts, ja. Es gab 1000 Petitionen, es gab Briefe, Brandbriefe, alles, es ist nichts passiert. Und nachdem dann die, wie gesagt, im Juni muss es dann gewesen sein oder Anfang Juli, als dann England zurückgestuft wurde, konnten wir die FAZ dafür interessieren, also den Wirtschaftsbereich, was ja dann nochmal ein bisschen wichtiger ist als der Tourismusbereich. Und die haben sich dann da ziemlich reingekniet und haben einige sehr kritische Artikel geschrieben, das extrem hinterfragt, warum das so pauschal, wo ja auch feststeht, dass im südlichen Afrika auch Delta ist und nichts anderes mehr. Das wurde ja sogar in Namibia über das RKI auch festgestellt. Also die haben ja eigene Beobachter unten, die das prüfen. Aber trotzdem ist nichts passiert. Und nachdem die FAZ es dann so extrem hinterfragt hat, dann ging es relativ schnell, dass da so ein Bewusstsein entstand und dann waren innerhalb von 5 Tagen plötzlich wurde es aufgehoben. Also das war dann ganz am Ende Juli, ich glaube 30., 31. Juli und dann war natürlich die Freude erstmal groß und dann hätte man sich nicht träumen lassen, dass sowas nochmal passiert.
Kannst du dir irgendwie vorstellen, warum das so war und warum musste erst öffentlicher Druck entstehen, bis man dann von dieser Liste runterkommt?
Ich denke mal, das ist einfach nicht wichtig genug. Der Bereich ist nicht groß genug. Also wenn man in Deutschland von Tourismus spricht, dann meint man ja immer in den Schwarzwald, an die Nordsee und nach Bayern. Mhm. Und danach kommt dann vielleicht Spanien, Italien und Frankreich. Also das ist das, was man normalerweise unter Tourismus versteht, wenn man hier über Tourismus redet. Mhm. Ja, also von der Politik aus, wenn die über Tourismus reden. Der Bereich ist einfach nicht groß genug. Der Schaden, der da unten angerichtet wird, das hat wirklich keiner auf dem Schirm. Also das interessiert keinen. Das ist schon sehr schade, ja.
Wir haben ja über dieses Thema sehr ausführlich hier schon im Podcast geredet. Es kann gut sein, dass einige Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch gar nicht mehr hören wollen. Was uns an diesem Thema so wichtig ist, sind, glaube ich, 2 Sachen. Das eine ist, dass wir auch dokumentieren, dass was jetzt passiert. Wir sehen ja auch schon so ein bisschen, dass wir haben mit dem Podcast jetzt während der Pandemie angefangen, im Sommer 2020. Und im Endeffekt ist hin und weg ja im Endeffekt auch so ein bisschen Zeitzeugnis zu all dem, was passiert ist. Aber gerade in diesem Moment auch ist es uns wichtig, dass wir auch darüber reden, warum Tourismus wichtig ist, warum Reisen wichtig ist und vor allem, was entlang der Wertschöpfungskette passiert. Also nicht die Reiseveranstalter, die in Deutschland sitzen, die vielleicht mit Ü-Hilfen über die Runden kommen, sondern was passiert vor Ort? Und das, was wir interessant finden, auch warum wir jetzt mit dir vor allem auch reden wollen, mit euch, ist, was war das Feedback, was ihr von vor Ort in Afrika bekommen habt? Was passiert entlang der Wertschöpfungsketten, wenn die Touristen in Afrika ausbleiben?
Ja, das hat natürlich ganz weitreichende Probleme, weil es ist ja, wie gesagt, da unten ist die staatliche Unterstützung auch für die Menschen natürlich nur in einem ganz gewissen kleinem Umfang. Also wenn jemand auf 20% gesetzt wird, dann verdient er auch nur 20%, dann kriegt er das nicht aufgestockt oder so, ja. Die Lodges hatten ja zum großen Teil alle zu. Anfangs haben sie das genutzt für Renovierungen und Sachen, die halt anstanden oder die später geplant waren. Da hat man ja nicht an so lange Zeiträume gedacht. Aber das ist bei den Lodges muss man ja bedenken, dass die ernähren ja doch einen relativ großen Bereich an Einheimischen. Und jeder, der im Tourismus arbeitet, ernährt wiederum zu Hause mindestens 7 Personen. Also das ist schon, das hat schon eine ganz andere Tragweite, als es natürlich hier hat. Aber die jammern halt nicht so viel da unten. Also die versuchen dann halt immer das Beste draus zu machen. Die machen dann Gemüsegärten, die beschäftigen irgendwie die Menschen. Also Das ist halt schon ein bisschen anders als hier. Aber dazu kommt natürlich auch noch die Problematik mit den Tieren. Also wenn keine Touristen kommen, ist auch für den Tierschutz irgendwann mal nicht mehr so viel Geld da. Die Wilderei nimmt zu, weil du hast die Ranger nicht, wenn du sie nicht bezahlen kannst. Also das hat ja praktisch noch ganz andere Auswirkungen, die man eigentlich so gar nicht bedenkt.
Aber kann man denn wirklich sagen, so durch die Bank weg, dass die Leute klarkommen? Also so das Image, was ich jetzt gerade habe und was sich dann vielleicht viele denken, na gut, dann machen die Leute Gemüsegärten und dann ist das Problem irgendwie, ist ja dann doch nicht so schlimm. Die Leute wissen sich schon zu helfen.
Nee, das stimmt nicht. Also im Tourismus hast du ja so eine gewisse Familie auch, wo man sich kümmert natürlich, aber es gibt ja auch ganz andere Wirtschaftsbereiche, wo die Leute von der Hand in den Mund leben oder so ein Straßenverkäufer oder ähnliches, der hat dann nichts mehr, wenn von heute auf morgen irgendein Lockdown ist. Ja, das ist natürlich auch ganz gravierend. Ansonsten kriegen wir jetzt nicht so viel Feedback, weil wir meistens über Repräsentanzen mit den Partnern arbeiten. Aber auch da muss man sagen, zum Beispiel unsere Repräsentanzen, die hier in Deutschland sind, die arbeiten alle noch für ihre Kunden, wenn es auch nur auf einem ganz geringen Niveau vielleicht ist. Andere Länder oder Kontinente wie Australien oder USA haben ja praktisch in der ersten Welle schon alles abgeschnitten, haben alle entlassen, alle Verträge gekündigt und die Sache war erledigt. So sind die Afrikaner nicht. Die sind da viel treuer, sage ich mal. Also da ist viel mehr Menschlichkeit dahinter. Also die sind alle noch beschäftigt, wenn es auch dann auf einem kleineren Niveau ist.
Was habt ihr denn während der, also jetzt in diesen letzten 3 Monaten gemacht? Also es war ja bestimmt nicht so einfach, weil es war ja eigentlich die Hauptsaison geplant. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr sofort versucht, wieder Presse zu motivieren? Was soll das? Oder Politiker angegangen? Was waren da eure Aufgaben?
Ja, also die Presse hat sich diesmal von alleine eigentlich drauf gestürzt. Das muss man sagen. Das war eine ganz andere Situation als letztes Jahr. Also das hat gleich ein Bewusstsein gefunden. Wahrscheinlich auch, weil die Sinnlosigkeit von vornherein eigentlich jedem irgendwie klar war, ja. Weil schon alleine dieser Travel Ban, der auf europäischer Ebene komplett erhoben wurde. Zum Glück hat Deutschland das ja nicht in diesem Maße gemacht. Also wir sind ja weiter geflogen. Wir hatten dann halt diese Virusvariante, so dass die Leute, die zurückkommen, in Quarantäne müssen. Aber es war möglich zu fliegen. Das ist jetzt nicht, dass das den Tourismus irgendwie hilft, aber es war nicht so abgeschnitten wie in anderen Ländern, die praktisch gar keinen mehr transportiert haben. Ja, das ging zumindest noch. Da muss man auch hier der Lufthansa danken, dass sie das weiter aufrechterhalten hat, weil sie haben da sich auch nicht beirren lassen. Ja, das war schon auch gut. Das war schon gut. Ansonsten war das ja so kurz vor Weihnachten. Also für uns als ASA gab es da gar nicht so viel zu tun, als einfach zu planen. Also Presse lief von alleine, als einfach zu planen. Wir haben gehofft, dass es einfach nicht lange dauert und zu planen, was machen wir dann im nächsten Jahr, den Ablauf, den wir für 22 halt haben, dann detailliert zu planen. Also mehr blieb uns ja da gar nicht übrig.
Es hat ja nicht so lange gedauert. Jetzt ist die Situation in Anführungsstrichen etwas entschärft. Das südliche Afrika ist nicht mehr Virus-Variantengebiet, sondern jetzt nur noch in Anführungsstrichen Hochrisikogebiet. Das ist ja immer noch nicht, klingt immer noch nicht gut, aber es ist operativ natürlich besser, als es vorher war. Das heißt, die Quarantänebeschränkungen sind jetzt etwas gelockert, was natürlich für den Tourismus etwas einfacher ist. Aber es ist ja noch lange nicht alles gut und der Schaden ist jetzt im Endeffekt entstanden. Man sagt so schön, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Könnt ihr dann ungefähr abschätzen, was jetzt wirklich kaputt gegangen ist? Wir haben gehört, dass bei den meisten Afrika-Veranstaltern im Endeffekt diese ganze Hochsaison, diese Winter- oder beziehungsweise Sommersaison, im südlichen Afrika ist ja Sommer, im Endeffekt kaputt gegangen ist, dass es einfach nur Stornos gehagelt hat.
Ja.
Wie habt ihr Zahlen? Könnt ihr schon das Ganze irgendwie so ein bisschen quantifizieren oder ist das irgendwie 100% alles einfach in einmal?
Nein, 100% nicht, aber mit Sicherheit 90%. Also es sind ja die größeren Reiseveranstalter, die müssen ja stornieren, die können ja, wenn eine so eine Reisewarnung ist, dürfen die ja die Leute gar nicht versicherungstechnisch transportieren. Und deswegen wurde natürlich da auch alles storniert. Es gab Reiseveranstalter, die haben das vorsichtig gemacht, also erstmal bis Ende Dezember, dann bis Anfang Januar. Manche haben auch gleich bis Mitte Februar alles storniert. Das ist natürlich besonders schlimm. Wir haben halt gehofft, dass es nicht so lange dauert. Aber die kleineren Veranstalter, denke ich mal, haben da sehr viel mehr Spielraum auf sich zu fahren. Natürlich mussten die erstmal die nächsten Touren stornieren, die anstanden. Aber die stornieren dann halt nicht schon die Touren in 2 Monaten, sondern die versuchen dann halt von Woche zu Woche sich dann vorzuarbeiten, auf sich zu fahren. Das geht gar nicht anders.
Vielleicht im Anschluss dazu, was bedeutet denn jetzt die Entwarnung letztendlich? Geht es denn jetzt wieder los? Also kann man das auch sagen oder ist das jetzt einfach...
Ja, das wird schon verhalten losgehen. Es wird losgehen, weil es gibt immer Menschen, die darauf warten, einfach nur, dass sie fahren können. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, du findest im Moment kaum Neukunden für sowas. Ja, also jetzt jemand Neues zu finden, der eine Fernreise macht ins südliche Afrika oder auch woanders in der Welt, wahrscheinlich eher nicht. Aber es gibt ja ein Potenzial an Menschen, die dahin wollen und die fahren dann auch. Das ist ganz klar. Helfen würde natürlich, wenn nicht diese Unsicherheit besteht, dass sowas jederzeit wieder von heute auf morgen passieren kann, weil die Leute haben ja auch dazu keine Lust, ja. Dieses Hin und Her verunsichert natürlich total. Und wenn man wüsste, okay, man regelt das in Zukunft anders über PCR-Tests, bei Abreise vor Ort und nochmal bei Ankunft hier, weil in 12 Stunden kann ja was sich entwickeln und dann von mir aus nochmal nach ein paar Tagen. Aber die Leute müssten halt einfach eine Sicherheit haben, dass nicht wieder von heute auf morgen praktisch solche einschränkenden Maßnahmen praktisch über Nacht erhoben werden, ja.
Ohne dass man wirklich viel weiß. Das war jetzt für den Zeitpunkt, oder Sven? Wir haben da ausführlich drüber geredet, denn als das losging, man wusste ja gar nichts. Man hat erstmal gesagt so.
Genau, es gab Vermutungen einfach. Man hat angenommen, oh mein Gott, es muss viel schlimmer sein. Wahrscheinlich verbreitet es sich einfacher. Wahrscheinlich ist es auch schlimmer. Deswegen machen wir erstmal alles zu. Ja. Also die Datenlage war sehr, sehr gering. Das haben ja auch alle gesagt. Trotzdem wurde halt Reiserestriktionen erlassen. Also.
Ja, vorsichtshalber, ja. Ich meine, sicher ist es richtig, auch Vorsicht walten zu lassen, aber man muss halt wirklich auch immer noch mal die andere Seite sehen und sehen, was man dann in diesen Ländern dann damit bewirkt, ja.
Ja, also genau, also nichts gegen Vorsichtsmaßnahmen, aber wir hatten damals, Andi, glaube ich, ich spreche da auch für dich, wir hatten den Eindruck, dass die wirklich null über die Konsequenzen, was es bedeutet für das südliche Afrika, darüber haben die halt null nachgedacht. Und das war denen in dem Moment auch sehr egal. Und
ja, das ist egal.
Genau,
egal.
Also und wir hatten es ja auch einfach nur Aktionismus genannt, der dann eigentlich vorherrschte und so empfanden wir es damals. Aber lass uns doch mal so das Negative so ein bisschen jetzt beiseite schieben und lass uns doch versuchen, jemand oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für Afrika jetzt zu begeistern. Also was macht für dich die Faszination Afrika aus? Was ist das? Es ist ja schon immer, jeder hat so ein Bild im Kopf, was man kennt die verschiedenen Filme, die in Hollywood gedreht
wurden. Jeder hat seinen eigenen Traum von Afrika.
Ja, genau. Ja. Was ist die Faszination Afrika?
Also ich denke mal so, das Jenseits von Afrika-Bild ist schon so ein bisschen das, was den meisten dann mal so vorschwebt, ja, wenn die über die Savanne fahren oder im Jeep durch die Herden, der riesigen Herden der Tiere. Überhaupt dieses, das ist sehr, sehr schwer zu beschreiben. Das ist halt einfach so ein Gefühl, das dich nicht loslässt, ja. Kindheitsträume sind das praktisch. Freiheit, diese Tiere, also in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Also Elefanten, Giraffen, Löwen und all das begegnet dir ja sogar sehr nah. Du sitzt im Jeep, du fährst in den Sonnenuntergang. Also das sind halt einfach Erlebnisse, die sind einzigartig, ja.
Afrika ist so divers und selbst das, was ihr vertritt mit ASA, ne, das östliche Afrika, das südliche Afrika, auch da liegen Welten dazwischen. Ne? Auch wenn wir immer dieses Image haben, Afrika, und wir wissen, da sind verschiedene Länder, aber wir
ja, und das westliche Afrika und nördliche Afrika, das sind
ganz,
ja,
davon eigene ganz Welten. Zu schweigen, ja. Ne? Das ist ja nochmal was ganz anderes. Ja. Aber wie vermarktet man so einen diversen Kontinent? Also für euch, und du hast jetzt gerade schon benannt, was diese Faszination da für viele, aber sicher auch für dich und für euch immer noch ausmacht. Wie macht man das? Wie kriegt man so eine diverse Region, wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wenn man Interessensvertretung und Vermarktung macht. Ja.
Wir machen ja zum Beispiel bei unseren Roadshows, da haben wir ein gewisses Programm, also die Partner melden sich an und es wird dann praktisch über alle Länder die Informationen gegeben. Du hast bei Afrika, wenn du neue Kunden suchst, dann hast du ja praktisch sehr gerne erstmal Südafrika, weil das ist so Afrika Light. Ja, das ist, die Infrastruktur ist super, also das ist alles europäisch angehaucht, aber trotzdem hast du auch Afrika, ja, und von daher ist das immer mal so der Einstieg für viele Leute. Nach Südafrika gibt es auch eine Wiederholerrate, die ist riesig, ja, also die Leute fahren immer wieder hin. Dann hast du Namibia, natürlich ist es Afrika, aber das sind halt wieder ganz andere Erlebnisse, ja, oder dann Uganda, dann hast du die Gorillas. Bei uns ist es halt so, dass alles herausgestellt wird und die Leute entscheiden sich, was für sie halt jetzt das Richtige ist. Ja, du fängst vielleicht mit Safari an, dann arbeitest du dich weiter vor in vielleicht schwierigere Gebiete, wo es ein bisschen aufregender ist. Also da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Also wie gesagt, ist bei uns ja das Hauptthema ist doch Safari in irgendeiner Weise. Wenn es natürlich auch komplett unterschiedlich ist jetzt in Ostafrika mit den weiten Savannen und im südlichen, in Südafrika jetzt, wo das praktisch eher mehr so Buschfeld ist, also mehr zusammen, du siehst nicht ganz so viel, aber jede Region hat halt ihre Liebhaber oder am besten arbeitet man sich von einer zur anderen vor.
Aber dann erzähl doch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen den Ländern oder allgemein. Wie lange sollte man sich für südliches Afrika Zeit nehmen?
Also unter 14 Tage kann man da gar nichts, also kann man da wirklich nichts empfehlen. Also 14 Tage sollte man sich schon Zeit lassen, eigentlich auch in Namibia, ja.
Ja,
wir waren nicht
mehr 10 Tage. Wir waren leider ein bisschen kürzer, ja. Ja. Aber ihr habt trotzdem schon viel erlebt, ja. Aber es gibt ja noch so ungleich viel mehr, was ihr hättet machen können, wenn ihr 14 Tage da gewesen wärt.
Oh ja.
Also bei den anderen Ländern kann ich es schwer einschätzen. Also im östlichen Afrika hast du ja gerne eine Kombination dann auch mit Badeurlaub. Also dass du dann halt eine Safari machst dann halt Badeurlaub, entweder direkt in Kenia oder Sansibar oder sowas. Da kannst du auch nicht unter 14 Tagen. Also ich sag mal, richtig schön auch Südafrika zu bereisen. In 3 Wochen kannst du schon ordentlich was erleben, ja.
Aber nicht unter 2. Das gehört
nicht unter 2.
Ja, ja. Nee, ich würde sofort wieder zurückgehen und noch 2-3 Wochen im südlichen Afrika verbringen. Also ich bin wirklich so angeteasert oder angefixt worden und würde gern jetzt noch andere Länder kennenlernen. Vielleicht sogar noch so ein bisschen extremere Länder. Also ich weiß nicht, Botswana, ja, oder sowas.
Oder Sambia, das ist halt noch sehr ursprünglich. Ja,
darauf
gibt es schon. Ja, ja. Ja.
Vielleicht machst du es sogar ganz extrem und nimmst mich nochmal mit.
Da fährt man aber nicht so viel alleine. Also jetzt in Namibia und Südafrika ist ja auch der große Vorteil, dass ihr komplett alleine unterwegs sein könnt, völlig ohne Probleme. Die Infrastruktur ist gut mit den Autos. Also das ist auch in Namibia gibt es schon auch Sandpads, die nicht so einfach sind, aber es ist trotzdem für jeden alleine zu managen. Also das geht. Dann gibt es wieder Länder, wo du eher reinfliegst, wo du praktisch auch von Lodge zu Lodge fliegst, weil da sehr wenig Infrastruktur ist oder halt wirklich dich gut auskennen musst und dann auch ein Four-Wheel-Drive dringend empfohlen wird, was ja in Südafrika und in Namibia vielleicht schon eher Südafrika nicht immer sein muss, ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen sollen, aber wir hatten auch dieses Erlebnis mit dem, man fliegt zu den Lodges rein. Wir waren im südlichen Namibia, hatten ein Paar aus Frankreich, die in einer Lodge waren und der Pilot war mit dabei und er meinte, ja, ich fliege gleich in die andere Lodge. Das ist, wie lang war der Flug? 5 Minuten oder sowas?
Die andere Lodge war 2 Kilometer
okay, das ist, muss nicht sein.
Die hatten halt, das waren wohlhabende Franzosen, die keine Lust hatten, in einem nicht klimatisierten Jeep diese 20 Minuten die etwas längere Strecke zu fahren, und die sind dann einfach mal eben rübergeflogen. Und der Pilot war irgendwie 4 Tage mit denen unterwegs und hatte so mehrere solche relativ kurzen Flüge vor sich. Ich weiß nicht, ja gut, Sven, aber immer noch besser, als wenn ich fahre, oder? Sven liebt es, wenn ich fahre.
Ja, das möchte ich wirklich keinem. Und deswegen, das ist auch dieses Extrem, von dem du gerade sprachst. Ne? Das heißt, wenn wir nochmal unterwegs sind, ich lasse dich nicht ans Steuer. Sorry, Andi.
Warst du der Fahrer die ganze Zeit?
Wir hatten in Kaspar Venter einen ganz fantastischen Fahrer. Ja. Und dann für den zweiten Teil der Reise hatten wir unseren lieben Franco, der ein sehr erfahrener Driver-Guide von, können wir ein bisschen Schleichwerbung machen, Hashtag hier könnte eure Werbung stehen, von Ultimate Safaris, das war der Franco, der hat uns die letzten Tage nach oben ins Damaraland in Namibia gefahren, und da haben wir dann das Giraffen- und Elefanten-Trekking gemacht, also das war ganz fantastisch, also so jemanden dabei zu haben, ist unglaublich wertvoll.
Ja. Ne? Ja.
Also so gut der Kaspar Venter sich auskennt in Namibia, in Südafrika, dann so jemanden dabei zu haben, der wirklich jeden Vogel mit Vornamen benennen kann und jeden Baum, jeden Busch irgendwie und Geschichten erzählen kann. Das ist schon sehr wertvoll, fand ich zumindest.
Das war wirklich faszinierend. Die sehen einen Vogel und innerhalb von einer halben Sekunde wissen die, was das für ein Vogel ist, und sagen, nee, das ist nicht der und der, weil der hat hinten so einen blauen Schwanz. Und ich habe das noch nicht mal erkannt, und die können das definieren innerhalb von einer
Sekunde. Genau, wir haben den Vogel noch nicht mal gesehen. Genau.
Oder so, ne?
Ganz genau.
Ganz genau.
Aber Peter, erzähl doch mal ein bisschen so über dein Afrika. Wie bist du denn auf Afrika gekommen? Also wie kam das zustande? Das ist ja nicht jedem irgendwie in die Wiege gelegt.
Ja, ja, das war totaler Zufall. Also ich in der Schule, ich wollte also was mit Tourismus machen. Und kurz vor dem Abschluss hat eine Schulkameradin mir praktisch eine Anzeige, ich wollte auch nach Frankfurt, also ich war damals in Kassel, eine Anzeige hingelegt von South African Airways, ja, und hat gesagt, guck mal, das könnte dich doch interessieren. Und ich habe mich beworben, es hat also auch auf Anhieb geklappt, und so habe ich dann 1980 bei South African Airways angefangen zu arbeiten. Deswegen, was ich vorhin gesagt habe, habe ich zu Südafrika natürlich noch ein bisschen mehr Bezug und habe da dann in der Verwaltung zwar gearbeitet, hatte aber auch dann sehr viele Reisen und Kontakte im südlichen Afrika und habe dann da 9 Jahre erstmal gearbeitet und auch meinen Mann da kennengelernt. Der hat auch bei South African Airways damals gearbeitet und habe über die Jahre immer die Kontakte also auch da gehalten zu den Kollegen, die dann schon gewechselt haben. Das waren dann schon, hätten schon meine Kinder sein können am Ende, ja, also aber da war immer der Kontakt da, und ich habe dann eine Zeit in einer anderen Branche gearbeitet und habe im Personalbereich und bin dann 88, glaube ich, gefragt worden, ob ich das mit der ASA machen möchte. Ich kannte das von meinem Mann, der da auch mal mit zu tun hatte, und habe dann gleich ja gesagt, weil ich das auf jeden Fall, also das mache ich auf jeden Fall. In Südafrika kannte ich mich ja schon ein bisschen aus, habe dann natürlich die Möglichkeit gehabt, über alle anderen Länder etwas zu lernen, die auch alle sehr faszinierend sind. Also das war schon eine große Bereicherung für mich auch.
Es scheint so zu sein, dass ob dich Afrika nicht mehr loslassen wird. Was fasziniert dich an Afrika? Was ist das?
Ja, für mich ist wirklich die Safari, die Tiere in ihrer Umgebung, auch die Menschen, die unfassbar herzlich und freundlich und fröhlich sind. Es ist einfach ein ganz anderes Gefühl. Also deswegen ist es ja auch so, dass die Menschen meistens nicht einmal nur nach Afrika fahren, sondern immer wieder.
Ich habe diese Frage, die wollte ich eigentlich ein bisschen früher stellen. Die habe ich eben, weil wir jetzt so ein bisschen positiv auch über Afrika geredet haben, auch was Afrika ausmacht. Aber das ist so eine Frage, die mich interessiert und die mich vor allem dann interessiert, wenn ich mit Leuten spreche, die sich mit Afrika wirklich gut auskennen. Das Image von Afrika als Kontinent der Natur, aber auch als Kontinent der Menschen, geht ja so ein bisschen auseinander. Der Reisemarkt liebt die Natur, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Menschen, wenn sie über Afrika reden, so ein bisschen trennen zwischen dem Kontinent, der halt Natur und Erlebnis und sozusagen als Reisekontinent, und dem Kontinent der Menschen so ein bisschen auseinandergeht und dass da immer noch viele Vorurteile gegenüber Afrika bestehen. Warum meinst du, dass das Image so ein bisschen auseinandergeht zwischen diesem Reisegebiet, dieser Destination in Anführungsstrichen Afrika und dem Kontinent, der wirklich ziemlich, also zumindest in Teilen sehr dicht besiedelt ist? Wie kommt das? Warum lässt sich das irgendwie in den Köpfen der Leute nicht vereinen, dass das...
Das ist ganz einfach. Das ist ein Medienproblem in Deutschland. Du hast ja außerhalb des im Tourismus, wie du gesagt hast, steht das ja nicht im Vordergrund, weil auch die Menschen, die da waren, die sehen ja ein ganz anderes Afrika. Ja. Und natürlich auch, wenn es ärmer ist, ist es ja trotzdem nicht so, dass es überall eine Katastrophe ist, ja. Aber hier werden ja immer nur die Katastrophen gezeigt. Also wenn du hier die Medien hast, dann wird immer nur ein armes Afrika gezeigt und oder ein armes, verhungertes Afrika gezeigt. Ja, es werden ja nie positive Beispiele gezeigt. Oder auch jetzt das mit diesem Travel Ban ist ja genauso. Man unterstellt ja praktisch mit diesen Maßnahmen Afrika, dass sie das nicht geregelt kriegen. Was ja falsch ist, weil die haben ja von Anfang an so schnell gehandelt und auch so stringent das geregelt. Die haben so viele andere Sachen schon gehabt. Da sind ja wir Europäer eher diejenigen, die schlecht aussehen in dem Ganzen, ja, was jetzt praktisch mit dem Virus zu tun hat. Das ist wirklich ein Medienproblem. Also da müsste, natürlich hast du mal eine Reportage über was Nettes, ja, aber du hast ja die Nachrichten und in den Nachrichten wird immer was erstmal nur was Negatives gezeigt, wenn irgendwas passiert, aber es wird auch dann nicht zurückgenommen, wenn es praktisch nicht mehr so ist. Das Beispiel ist ja, kurz bevor ihr gereist seid, gab es ja die Meldung über Äthiopien und über die Unruhen. Das wurde in den Nachrichten, in der Tagesschau, wurde das sehr intensiv hochgespielt. Es gab danach nie wieder eine Meldung darüber.
Ja. Ja. Genau, ich erinnere mich sehr
wurde
gut.
Wurde jemals schon mal erzählt, dass es praktisch eigentlich nicht so war, wie damals angenommen? Ja. Also ich meine, es stand ja sogar auf der Kippe, ob wir das Campfire durchführen können, ja, weil wir nicht wussten, was machen wir jetzt. Ja.
Ja, in den Medien war davon die Rede, dass wahrscheinlich innerhalb von wenigen Tagen Addis fällt und wir sind ja über Addis geflogen mit der Ethiopian Airlines und dann war die Rede davon, dass dann der Flughafen vielleicht eingenommen wird und Kabul ähnliche Zustände etc. etc.
Ja.
Hat sich nichts davon
bewahrheitet. Das Beispiel, das ja praktisch zeigt, dass es absolut ein Medienproblem ist. Ja.
Kennen wir leider aus anderen Ländern auch nur zu gut.
Aber es ist auch ganz interessant, dass du sagst, dass es vielleicht auch ein deutsches Medienproblem ist, weil man sieht, zumindest in den englischsprachigen Medien teilweise, also ich sehe das immer auf CNN oder BBC, da gibt es dezidiert Sendungen, die sich Afrika widmen und halt auch den Erfolgsstorys von Afrika, also den Unternehmern, den Projekten, die es dort gibt und halt nicht nur den Reisethemen, die halt schön sind, dass man irgendwie Tiere zeigt, sondern halt wirklich auch zeigt, was die Menschen dort Positives bewegen. Also nicht nur die Geschichten von Armut, sondern auch da, wo halt etwas passiert. Aber das sieht man in Deutschland und auch in den deutschen Medien eigentlich überhaupt nicht. Ne?
Überhaupt
und das ist also vielleicht auch unsere Brille, unsere Linse auf die Welt, die da ein bisschen anders ist als andere westliche Medien. Ne? Das mal so als Gedanken in den Raum gestellt. Ja, sehr interessant.
Ja, das ist sehr schade.
Ja, das stimmt leider wirklich. Und es ist meiner Meinung nach nicht besser geworden in den letzten Jahren. Aber das würde 5 andere Folgen definitiv füllen. Deswegen lassen wir das. Zum Abschluss vielleicht die gemeinste Frage, die wir überhaupt stellen können. Was ist denn dein Lieblingsland?
Noch gemeiner als meine
noch
meine
gemeiner als deine Schnellfragenrunden, die einfach keinen Sinn ergeben.
Fufu und Ugali. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wisst, was Fufu oder Ugali sind, dann schreibt uns bitte. Dann lösen wir das nächste Woche auf und dann, ich fühle mich da nicht gut mit dieser heutigen Schnellfragerunde. Also Petra, nochmal sorry. Okay, Sven, hau deine Frage nochmal raus.
Was ist dein Lieblingsland in Afrika?
Gut, das habe ich ja schon verraten. Also das ist auch immer noch Südafrika.
Gibt es da einen Lieblingsort, an den du am liebsten fährst in Südafrika? Der dir ganz persönlich auch ganz besonders viel bedeutete?
Ja, das ist jetzt echt platt, aber Kapstadt, das ist halt wirklich, beinhaltet so viel, ja.
Das sagen wirklich
viele. Und Südafrika hat die Vielfalt, du kannst halt Afrika haben, du kannst in den Krüger gehen, also dann kannst du die Wein um Kapstadt rum, kannst du dir die Weingüter anschauen. Also das ist schon was Besonderes.
Es gibt Leute, die sagen, dass Kapstadt sogar noch schöner ist als Hamburg. Ich bin mir noch nicht sicher, aber...
Das Wetter wahrscheinlich schon.
Ohne jemals in Kapstadt gewesen zu sein, ich würde es unterschreiben.
Na gut. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mit uns gesprochen hast. Die letzte Frage bleibt dir nicht erspart, denn die lautet: hin oder weg, Heimat, Urlaub oder Fernreise?
Fernreise wäre schön, ja.
Wäre schön. Wenn möglich, ja, ja.
Ja. Wenn möglich.
Fernreise wäre schön. Aber wenn nicht, dann ist Urlaub hier in Deutschland ja auch ganz schön. Oder in Europa.
In Europa.
In Europa auch. Lass uns positiv sehr dankbar denken. Auf jeden Fall. Es wird 22, wird alles also besser. Wird wir werden wieder
besser, auf jeden Fall.
In den Urlaub reisen.
Nein, also davon bin ich jetzt überzeugt. Also das kann nicht nochmal so sein. Also man muss ja mal lernen aus den Fehlern.
Ja, ja, das stimmt. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass du mit uns über das Thema Afrika und ASA gesprochen hast. Wo können denn unsere Hörerinnen und Hörer noch mehr über ASA lernen? Wie lautet denn eure Webseite?
Das ist www.asa-africa.com.
Das ist die Webseite, auf der man sich über die Arbeit der ASA, über die Arbeit von Petra und der anderen Kollegen in diesem Verband informieren kann. Wir sind sehr dankbar, dass du mitgemacht hast und wir bedanken uns recht herzlich bei Petra Gotter von der ASA.
Alles klar. Ich danke auch. Es war sehr lustig.
Danke dir, Petra. Und hoffentlich mal bald Messe kann man ja nicht sagen, aber irgendwann in Real Life und nicht nur per Zoom oder Riverside.
Ja, du bist ja in Frankfurt, das ist ja nicht weit.
Stimmt, also eigentlich sollte man mal einen Kaffee trinken gehen oder sowas, wenn es erlaubt ist irgendwie.
Genau.
Hier ist jetzt erstmal gar nichts erlaubt, liebe Leute. Genau. Also.
Achso, in Hamburg ist ja jetzt gerade sowieso der Hotspot.
Genau. Hier ist der Hotspot. Also, vielen Dank und liebe Grüße aus dem Hotspot.
Ciao.
Danke fürs Mitmachen.
Danke, Petra.
Ciao.